NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem 8. von 10 Teilen unserer Lesung aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Wir befinden uns im Jahr 1982. Während Hermann Henselmann mit seiner Frau Irene, genannt Easy, das Privileg genießt, auch ins westliche Ausland reisen zu dürfen und mal einen Ausflug nach Paris zu machen, schlägt sich Tochter Isa als Mutter von 5 Kindern durch ihr Alltagsleben. Eines dieser Kinder ist übrigens die Autorin des Romans Florentine Anders. Isa und die Angst vor dem Krieg heißt das Kapitel, mit dem Jördis Triebel die Lesung jetzt fortsetzt.
Isa packt unzählige Umzugskartons mit Büchern, Schallplatten, Geschirr, Kleidung, Spielzeug. Der Mietvertrag für die Wohnung am Fenfol ist unterschrieben. Endlich wieder näher dran an der Innenstadt, an ihren Freunden in Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Wenn ihre jüngste Tochter Luise in die Schule kommt, soll sie gleich dort angemeldet werden. In der Nacht kommt ihre zweitjüngste Tochter Franziska zu ihr ins Bett gekrochen. Sie hatte einen Albtraum, der immer wieder kommt, sobald sie die Augen zumacht. Es ist Bombenalarm. Alle sollen in die Luftschutzkeller und sie geht irgendwie verloren, findet ihre Familie nicht wieder. Können sich Ängste vererben? Isa erinnert sich an die Geschichten der Mutter, als sie mit den Kindern vor den Bomben in Berlin floh, ständig in Angst, dass eines der Kinder auf den überfüllten Bahnsteigen verloren gehen könnte. Nein. Die Panik hat ganz reale Gründe. Schließlich erzählen sie den Kindern in der Schule ständig von der Bedrohung durch die Atomwaffen aus dem Westen, die jetzt auch noch aufgestockt werden sollen. Sie lernen, wo die Luftschutzkeller sind und was sie dort beachten müssen. Auf dem Schulhof üben sie das Werfen mit Attrappen von F1-Granaten. Die Älteren werfen mit entschärften Eierhandgranaten. Ab der 9. Klasse exerzieren sie im Werkkundeunterricht auf dem Schulhof und üben das Aufsetzen der Gasmaske. Auch Isa hat Angst. Alle haben Angst, vor allem in Berlin, wo sich die Supermächte gegenüberstehen. Inzwischen gibt es so viele Atomwaffen, dass der Planet damit zigfach zerstört werden könnte. Aber wie erklärt man das den Kindern? Im Fernsehen sind die Friedensdemonstrationen im Westen zu sehen. Auch im Osten formiert sich eine Friedensbewegung. Robert Havemann hat im Januar 1982 zusammen mit dem Pfarrer Rainer Eppelmann einen Friedensappell veröffentlicht. Sie fordern ein atomwaffenfreies Europa und die Abschaffung von Kriegsspielzeug und Wehrkundeunterricht. All das könnte Isa sofort unterschreiben. Sie hat den Onkel Robert schon ewig nicht mehr gesehen. Auf dem Foto, das im Fernsehen gezeigt wird, erkennt sie das Haus in Grünheide Altbuchhorst wieder. Der Ort, an dem sie Frösche gefangen und vom Nachbarn die frische Ziegenmilch geholt hat. Robert ist gealtert und sieht hager aus. Neben ihm steht ein Sauerstoffgerät. Der Hausarrest ist seit 1979 beendet. Er ist von seiner Lungenkrankheit gezeichnet. Trotzdem lächelt er angriffslustig in die Kamera. Robert Havemann wird am 9. April 1982 sterben. Kurz nachdem die DDR das Wehrpflichtgesetz verschärft hat. Auch Frauen sollen nun im Ernstfall zu den Waffen gerufen werden. Franziska ist in ihrem Arm längst eingeschlafen. Isa trägt sie zurück ins Kinderzimmer. Dafür ist sie selbst hellwach. Ihr Herz rast. Sie greift in die Nachttischschublade und schluckt eine Faustan. Die sanfte Droge lässt sie schlafen und führt sie in eine bessere Traumwelt. 1982. Isa und der Umzug an den Fenfol. Isa liebt Umzüge. Die leergeräumte Wohnung einfach zurücklassen und damit alle unguten Gefühle. Einen Moment im Nichtsein und dann von Null anfangen. Ich weiß noch nicht was, aber ich habe das Gefühl, es kommt etwas Großes auf mich zu, schreibt sie an Frauke. Die Wohnung am Fenfol ist riesig. Unten im Eingang gibt es eine hohe Lobby. 2 Fahrstühle fahren bis in die 12. Etage. Die neue Wohnung hat 6 Räume. Von den großen Kindern kann jedes sein eigenes Zimmer bekommen. Gerd hat Platz für einen Flügel, der sich in dem weitläufigen Wohnzimmer winzig ausmacht. Unten im Haus gibt es einen Deli, einen Feinkostladen für den gehobenen Bedarf. Isa kauft alles, was sich die Kinder wünschen. Kaviar, Ananas aus der Dose, Erdnussflips, Trinkfix mit Erdbeergeschmack. Die Preise im Deli sind exorbitant. Aber um die Kinder zu bestechen, ist es das wert. Sie maulen seit dem Umzug. Sie hatten nicht das Bedürfnis, von vorne anzufangen und das Leben in Marzahn hinter sich zu lassen. Die beiden Großen wollen lieber jeden Morgen eine halbe Stunde mit der Straßenbahn fahren, als schon wieder in eine neue Schule zu wechseln. Isa hingegen hat das Gefühl, endlich der Isolation entkommen zu sein. Im Nachbarhaus wohnt ein befreundeter Jazzmusiker, auf der anderen Straßenseite eine Kostümbildnerin, die sie noch aus alten Zeiten am Theater kennt. Sie treffen sich in den Seeterrassen, in der Milchbar, im Kino oder bei Lesungen. Die Eifersucht von Gerd steigert sich bis ins Wahnhafte. Wenn er da ist, verfolgt er jeden Schritt von Isa. Er äfft sie nach, wenn sie mit Freundinnen telefoniert, kürzt ihr das Haushaltsgeld, damit sie nicht ausgehen kann. Isa spürt, dass die Flucht in die neue Wohnung dieses alte Problem nur noch verschärft hat. Abends, als die Kinder am Bett sind, sitzt sie mit Gerd bei einer Flasche Cabernet zusammen und sagt, sie muss sich trennen. Sie kann seine Eifersucht nicht ertragen. Sie bekommt keine Luft mehr. Immer häufiger hat sie Herzrasen und ein beklemmendes Gefühl auf der Brust. Sie fühlt sich eingesperrt, nicht durch die Kinder, sondern durch ihn. Und sie möchte wieder arbeiten gehen. Erst beim letzten Satz scheint Gerd aus seiner Schockstarre aufzuwachen und in Panik zu verfallen. Arbeiten gehen bedeutet finanzielle Unabhängigkeit von ihm. Und das will er auf keinen Fall. Alles andere lässt sich schon wieder einrenken, wenn Isa sich wieder gefangen hat. »Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Kinder vernachlässigst, nur um dich selbst zu verwirklichen«, sagt Gerd wütend. Er schlägt die Wohnungstür zu und fährt mit dem Auto durch die Gegend, so wie er es immer macht, wenn er verzweifelt ist. Isa setzt sich an ihren kleinen Schreibtisch, holt das Büttenbriefpapier heraus und schreibt an Frauke. Sie ist entschlossen. Sie schreibt, dass sie sich trennen wird, dass sie sich Arbeit suchen wird und das macht sie stolz. Am nächsten Morgen ist Gerd noch nicht wieder zu Hause. Dafür steht Hermi vor der Tür. Er eröffnet ihr, dass er zusammen mit seiner neuen Frau einen Ausreiseantrag in den Westen gestellt hat. Er kann die Enge nicht ertragen. Er will die Welt sehen und vor allem hören. Konzerte, Schallplatten, Noten. Er will nach West-Berlin, dahin, wo schon all die anderen sind, mit denen er früher Musik gemacht hatte. Eigentlich hatte die Partei längst Reiseerleichterungen versprochen, aber davon ist noch nichts zu spüren. Isa lässt sich in den Sessel fallen und starrt ihn erschrocken an. Nicht, dass sie überrascht sein könnte. Schon ewig gibt es diese Gespräche und Gedanken. Irgendwann musste der Zeitpunkt kommen. Aber warum ausgerechnet jetzt? Jetzt, da sie sich von Gerd trennen will, kann sie nicht auf den Unterhalt von Hermi verzichten. Das wird sie aber müssen. Denn nach allem, was sie weiß, können Musiker keine öffentlichen Konzerte mehr geben, wenn sie einen Ausreiseantrag gestellt haben. Er kann auch keine Filmmusiken für das staatliche Fernsehen oder Theatermusiken für die großen Häuser mehr komponieren. Er hat quasi ein Berufsverbot, kann allenfalls mit anderen Ausreisewilligen in Kirchen spielen und ein paar Spenden einsammeln. »Wovon willst du leben?«, fragt sie. »Wir nähen aus Bettlaken Hosen, färben, bemalen sie und verkaufen sie auf Flohmärkten.« Hermi hofft, dass er nicht so lange auf die Ausreise warten muss. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß hat im Juni 1983 der bankrotten DDR mit einem Milliardenkredit unter die Arme gegriffen. Im Gegenzug sollen die längst angekündigten Reiseerleichterungen und Ausreisegenehmigungen kommen. Es hört sich bei ihm wie immer alles ganz leicht an. »So ist es aber nicht«, Isa wird wütend. »Aha, das ist ja toll. Ich könnte mir nicht erlauben, über ein paar Flohmärkte zu tingeln. Ich habe 5 Kinder«, sagt sie. »Warum gehst du nicht arbeiten, so wie andere Mütter auch?«, entgegnet Hermi. Das hat gesessen. Als er weg ist, kauft Isa sich die Berliner Zeitung und liest Stellenanzeigen. Sie könnte als Verkäuferin arbeiten, das hat sie schließlich einmal gelernt, damals im Einrichtungshaus am Frankfurter Tor. Die Arbeit hatte ihr Spaß gemacht, bis zu diesem Unfall. Kurz blitzt das Auto an der Kreuzung vor ihren Augen auf. Was war da eigentlich passiert? Sie weiß es nicht und wischt den Gedanken beiseite. Ihre Mutter sagt, sie sei eine Katzentochter mit 7 Leben. Und da sind noch ein paar Leben übrig. 1985. Easy und die Prophezeiung. Hermann ist 80. Seine Eskapaden sind vorbei. Seinen Geburtstag im Februar feiern sie noch in Niederschönhausen. Es ist wohl das letzte große Fest. Für eine solche Schlacht fehlt selbst Easy, die 10 Jahre jünger ist, langsam die Kraft. Unzählige Gäste kommen und gehen. Am späten Abend dann, in vertrauter Runde, ruft Hermann sein Lieblingsspiel aus. Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule. Der Kamin flackert, ein einziger Spot beleuchtet die Mitte des Atelierraumes. Hermann gibt die Aufgabe vor. Die Prüflinge müssen einen Suchenden darstellen. Er selbst beginnt. Er beugt sich nach unten, tastet mit seiner zitternden Hand am Boden nach einer verlorenen Brille. Dann richtet er sich auf. Den blinden Blick nach oben streckt er die Hand Richtung Himmel, als suche er den Erlöser. In der nächsten Runde ist Hermann der Sterbende. Er sitzt in seinem Löwensessel und verschluckt sich beim Luftholen an seinem eigenen Speichel. Er hustet, würgt, scheint zu ersticken, seine Augen treten hervor, er windet sich, bis er plötzlich schlaff in dem Sessel hängt. »Hermann«, ruft Easy mit einem schrillen Angstschrei, sodass alle Gäste erstarren. Sie kennt ihren Mann, er liebt das Spiel, aber auch das Leben ist für ihn ein Spiel. Hermann, immer noch schlaff im Sessel hängend, dreht ihr den Kopf zu und grinst sie mit hochgezogener Augenbraue an. Die Gäste lachen. Easy verzieht keine Miene. Der Schreck sitzt noch zu tief in den Gliedern. Der Mistkerl. Ausgerechnet den Tod am Verschlucken musste er spielen. Was die Gäste nicht wissen, ist, dass es eine Art Wahrsagung der eigenen Tochter Sabine gibt. Sabine wohnt weit weg in einem kleinen Bergtal in Österreich, aber sie kann angeblich Dinge sehen, die in Berlin geschehen. Der Vater werde sich an seinem 80. Geburtstag verschlucken und sterben, hatte sie vorhergesagt. Sie musste das Wissen mit ihrer Mutter teilen, wollte, dass sie vorbereitet ist. Natürlich hatte Easy mit Hermann darüber gesprochen, aber der machte sich eher Sorgen um den Seelenzustand seiner Tochter als um sich selbst. Auch Easy glaubt eigentlich nicht an Hellseherei, aber kann sie denn sicher sein? Vielleicht gibt es doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich nicht erklären lassen. Immerhin hatte Sabine auch prophezeit, dass eines ihrer Enkelkinder mit einem Herzfehler geboren werden würde. Und so ist es dann auch gekommen. Sabine sagt, sie habe eine besondere Verbindung zu Gott und der spreche zu ihr. Wenn sie aus Österreich in Berlin anruft, dann redet sie nicht von Gott, sondern erzählt, was Gottlieb ihr gesagt hat. Sie weiß, dass es ihrer Mutter, die sich schon lange von der Religion abgewandt hatte, leichter fällt, über Gottlieb zu sprechen als über Gott. Und wenn Gottlieb sich nun durch Hermanns lästerliches Spiel herausgefordert fühlt? Der Geburtstag liegt 3 Monate zurück und Hermann lebt. Easy schickt Hermann nach Lindow, in eines der Gästehäuser des Ministerrats, die an den schönsten Flecken in der DDR verstreut sind. Auf dem alten Landgut Gühlen am Gudelacksee, das einst Hitlers Wirtschaftsminister gehörte, soll er sich von dem Trubel erholen, während sie zusammen mit den Kindern den Umzug vorbereitet. Easy und Hermann lieben die Landschaft mit den 3 Seen in Lindow, nur 1 Autostunde von Berlin entfernt. Regelmäßig im September ziehen sie sich hier für 1 paar Tage zurück. Diesmal fährt Hermann ohne Easy, aber auch nicht mit einer Geliebten, wie noch beim letzten Umzug von der Karl-Marx-Allee in das Haus nach Niederschönhausen. Auf dem Tischchen in ihrem Rosenzimmer liegt ein Brief von ihm, den er gleich nach seiner Ankunft in dem Herrenhaus an sie geschrieben hatte. »Mein lieber Pumpel«, schreibt er, »wehe, du tust mir das an. Ich will zuerst da liegen, denn du bist zäher und wirst im Gegensatz zu mir durch meinen Tod befreit.« Wenn Hermann allein ist, wird er von seinen düsteren Gedanken geplagt. Easy kennt das. Aber den Hausherren kann sie beim Umzug nicht gebrauchen. Das Gewusel und die Unordnung im Haus würde er nicht ertragen. Easy kann sich lebhaft vorstellen, wie er die Packer anbrüllen würde, bis sie entnervt hinwerfen. Sie dagegen orchestriert die Helfer und Handwerker mit sanftem Gemüt und Gelassenheit. Sie lässt Vorhänge nähen, Fußböden verlegen und Möbel aufarbeiten. Der Löwensessel ist durchgesessen, der rote Bezug ist fadenscheinig. Der Perserkater Mogul, der glücklicherweise inzwischen im Garten unter der Erde liegt, hat seine Kratzspuren hinterlassen. Auch der Rosenbezug auf ihrem kleinen Clubsessel, der in der Dachmansarde steht, passt nicht mehr in die neue Atelierwohnung. Er wird ausgetauscht gegen graublaues Velour. Hermann vertraut Easy blind bei der Inneneinrichtung. Das war immer ihr Part. Sie freut sich auf sein aufrichtiges Staunen und Loben, wenn er in die fertige Wohnung kommt. Von einigen Sachen müssen sie sich trennen. Von den Drucken der alten Weggefährten etwa, die im Treppenaufgang hängen. Isa bekommt die Karikaturen von Schäfer Ast, den Hermann damals nach dem Krieg nach Weimar berufen hatte. Die Grafiken entstanden, als er dort täglich bei ihnen mit am Tisch saß. Auf dem Bild hockt ein Hahn mit stolz geschwelltem Hals auf einer Henne. »Du hast gut lachen«, sagt die Henne zum Hahn. »Du brauchst die Eier nicht zu legen«, steht darunter. »Das passt doch zu Isa mit ihren 5 Kindern«, findet Easy. Den kleinen Seitenhieb wird sie verstehen. Easy kann nicht nachvollziehen, dass Isa immer noch nicht arbeiten geht. Die jüngste Tochter Luise geht inzwischen in die Schule. Wenn sie nicht ihr eigenes Geld verdient, wird sie ewig abhängig sein von ihrem Mann, mit dem sie nicht mehr glücklich ist. Oder will sie sich dem nächsten Ernährer unterwerfen? Es hat sie schon immer geärgert, dass Isa ihr Talent wegwirft und sich stattdessen so hingebungsvoll um die Kinder kümmert. Als wolle sie ihr einen Vorwurf machen. War sie etwa keine gute Mutter, als sie als Architektin arbeitete? 1985. Hermann und die Fischerinsel. Hermann steht auf der Terrasse der neuen Maisonette-Wohnung an der Waldstraße und fühlt sich angekommen. Es ist ein sonniger Tag im Mai. Ein frischer Wind weht hier oben in der 9. Etage. Die Möwen kreisen, als wäre er am Meer. Hermann ist gerade 80 geworden. Seinen Geburtstag hatte er noch in dem alten Haus gefeiert. Ein Fernsehteam hat eine Dokumentation gemacht und ihn zusammen mit Easy kurz vor dem Auszug gefilmt. Der ganze Wirbel um sein Alter hatte ihn gedämpft. In den vergangenen Monaten sind in Moskau die alten verknöcherten Barden gestorben wie die Fliegen. Brezhnev, Andropow, Tschernjenko. Obwohl sie nicht einmal sein Alter erreicht hatten. Nein, zu diesem alten Eisen will er sich nicht zählen. Er zu diesem neuen Reformer Gorbatschow, der gleich nach seinem Amtsantritt die Perestroika ausrief und der vor allem endlich dem atomaren Wettrüsten ein Ende machen will. Schließlich können die sozialistischen Länder das Geld für Besseres gebrauchen, zum Beispiel um schöne Städte zu bauen. Hier in der neuen Wohnung am Spittelmarkt fühlt er sich wieder jünger, mitten im Leben. Er spürt einen neuen Geist in der Stadt. Jetzt wird er den zweiten Teil seiner Memoiren schreiben. Ein Vorhaben, das er immer wieder aufgeschoben hatte. Der Ausblick inspiriert ihn, als würden alle Stationen seines Lebens in Berlin vor ihm ablaufen. Von der Terrasse blickt er auf die Spree, über die achtspurige Leipziger Straße hinweg, bis hin zur Kuppel auf dem französischen Dom, die gerade restauriert wird. Vor 30 Jahren hatte er die beiden zerbombten Domkuppeln vom deutschen und französischen Dom auf den Türmen am Frankfurter Tor zitiert, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder aufgebaut werden. Jetzt ist es soweit. Genau gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, stehen die Hochhäuser auf der Fischerinsel so dicht, dass er in die Fenster gucken kann. Ein Kompromiss, ein hässlicher Zwischenstand, der seinen Zweck erfüllt. Seine erste Bleibe in der Dresdner Straße in Kreuzberg war nicht weit entfernt. Damals, als er zur Ausbildung nach Berlin kam, ist er oft in dem alten Fischerkiez unterwegs gewesen. Die Mauer, die heute zwischen Kreuzberg und der Fischerinsel steht, gab es noch nicht. Er liebte den spürbaren Zusammenhalt in diesem armen Viertel direkt am Ufer der Spree, wo die Menschen in den Gassen auf den Stufen ihrer Häuser saßen und sich unterhielten. Die alten Fachwerkhäuser mit den Mansarden unter den hohen Spitzdächern mussten weichen. Hermann hatte sich für deren Erhalt eingesetzt. Er hatte sogar mit dem Bürgermeister einen Spaziergang durch den verfallenen Fischerkiez gemacht, um in ihm die Bilder von dem damaligen Treiben wachzurufen, vergeblich. Rekonstruktion war viel teurer als so ein Typenbau aus dem Betonwerk, und in einem Hochhaus können auch viel mehr Menschen behaust werden. Jetzt aber ist Schluss mit der Zerstörung. Jetzt entdeckt Berlin die historische Stadt wieder. In Ost und West ist mit Blick auf die 750-Jahr-Feier, die 1987 ansteht, ein regelrechter Wettstreit der Sanierung ausgebrochen. Im Westen laufen Vorbereitungen der internationalen Bauausstellung, die die behutsame Erneuerung der Innenstadt zum Ziel hat. Ein Gegenentwurf zur Bauausstellung 1957 mit dem Hansaviertel. Und natürlich nimmt der Osten den Wettstreit an. Das Nikolaiviertel mit der Nikolaikirche wird wieder aufgebaut mit seinen verwinkelten Gassen. Auch der gerade fertiggestellte Wohnblock am Spittelmarkt, in den Hermann und Easy jetzt eingezogen sind, steht für diesen Wendepunkt. Er schließt an die alten Gebäude in der Waldstraße an, nimmt das Sockelgeschoss mit Geschäften und die historische Straßenführung auf. In den Innenstädten werden wir anders bauen müssen, da kommen wir mit den Typenbauten nicht weiter, hat der Hermann immer gesagt. Und hier steht er nun selbst in einem, wie er findet, ganz gelungenen Versuch seines früheren Mitarbeiters Eckhard Schmidt. Gelungen auch deshalb, weil der Bau mit seinen rohen Betonteilen im Stil des Brutalismus eher an Le Corbusier erinnert, als an diese verkitschten, historisierenden Ornamente an den Plattenbauten, die jetzt überall Einzug halten sollen, weil das Geld für eine echte Rekonstruktion fehlt. Die Betonteile für die Waldstraße kommen nicht wie üblich fertig aus dem Werk. Die tragenden Wände und Decken werden vor Ort aus Spritzbeton geschüttet. Tunnelschalbohrweise nennt sich das aus dem Bergbau abgeguckte Verfahren. Alle innenliegenden Wände für Bad oder Küche werden traditionell gemauert, sodass die Grundrisse sehr variabel sind. Hermann ahnt, dass sich die Bauweise nicht durchsetzen wird. Zu teuer. Das Totschlagargument für alle neuen Ideen. Dennoch ist es ein Hoffnungszeichen, ein Exempel, was möglich wäre, genau wie am Anton-Sewko-Platz, wo Isa gerade hingezogen ist. Hermann und Easy haben Spaß an dem offenen Grundriss. Sie treiben die Möglichkeiten auf die Spitze und lassen alle Wände weg. In den durchgenormten Plattenbauten war das bisher unvorstellbar. Hermann will eine Atelierwohnung mit zwei völlig offenen Etagen, verbunden mit einer kleinen Wendeltreppe. Schon sein Idol Le Corbusier hatte ein Faible für Maisonette-Wohnungen. Und natürlich erinnern ihn die zwei offenen Ebenen auch an die Villa Kenwin in Montreux. Die Wohnungstür führt direkt in den loftartigen Raum mit einem Durchblick zu beiden Seiten. Rechts geht der Blick über die Mauer nach Kreuzberg, links zum Gendarmenmarkt. Die untere Ebene ist Isisreich. Fließende graublaue Vorhänge dienen als Raumteiler, mit dem sich der Schlafbereich vom Salon mit der riesigen Terrasse abtrennen lässt. Hermann hat oben in seinem Atelier und Schlafraum eine Galerie seiner nicht realisierten Entwürfe und einen eigenen Balkon. Die getrennten Wohnetagen kommen beiden entgegen. Sie müssen sich nicht ständig sehen, können sich aber in den offenen Räumen jederzeit begegnen. Hermann genießt die sozialen Kontakte in diesem Wohnkomplex und merkt erst jetzt, wie er das in dem Villenviertel in Niederschönhausen vermisst hat. Hier wohnen Ärzte, Arbeiter und junge Familien Tür an Tür. Man trifft sich im Fahrstuhl, unten in der Kneipe oder auf dem Hof. Von nun an macht er jeden Morgen einen Spaziergang. Er will erspüren, wie die Menschen sich die Räume zu eigen machen, wie sie zur Arbeit hasten, wo sie sich begegnen oder versteckte Plätze zum Küssen suchen. Er geht am Märkischen Ufer entlang, über die Brücke auf die Fischerinsel und setzt sich auf eine Bank ans Ufer der Spree, die ihn hier von zwei Seiten umarmt. Er verwirft alles, was er bisher in der Fortsetzung seiner Memoiren geschrieben hat. Er muss ganz von vorn beginnen. Genau hier an der Fischerinsel, der Keimzelle der Stadt, wo die Siedlungen Köln und Berlin zusammenwuchsen. 1986. Isa lässt sich scheiden. Isa schiebt den gerahmten Druck mit dem Hahn und der Henne in die Schublade ihres Biedermeier-Tischchens. Ihr Vater kann es einfach nicht lassen, sie zu verletzen, denkt sie. Und ihre Mutter will es nicht sehen. Oder findet sie es vielleicht sogar amüsant? Sie hat das Gefühl, dass Hermanns Zynismus auf die ganze Familie abfärbt. Jeder versucht, ihm darin nachzueifern, als wäre es eine erstrebenswerte Eigenschaft. Ist sie zu empfindlich? Warum lacht sie nicht einfach mit den anderen Geschwistern darüber? Sie hasst diese Hänselmannsche Art, wie sie es nennt. Niemals will sie so werden. Der Einzige, der versteht, was sie meint, ist ihr empfindsamer Bruder Andreas. Isa lässt sich scheiden. Sie ist nicht die Henne, die unter dem Hahn kauert, und war es nie gewesen. Gerd wird außer sich sein. Er wird drohen, sich umzubringen, damit sie zurückkommt. Tatsächlich schließt er sich tagelang ins Wohnzimmer ein. Die Fensterfront ist mit Vorhängen verdunkelt. Er ist der Leidende, Isa ist die Schuldige. So müssen es auch die Kinder sehen. Isa hält die Beklemmung in der Wohnung kaum aus. Im Sommer flüchtet sie mit den Kindern in ihr Schloss in der Uckermark. Eine heile Welt für 8 Wochen. Henriette, ihre Älteste, ist schon mit 16 zu ihrem Vater Hermi gezogen, weil sie es zu Hause nicht mehr aushielt. Kein Wunder, sie hält es ja selbst nicht aus, denkt Isa. Aber was, wenn Hermi seine Ausreisegenehmigung bekommt? Wird Henriette dann den Antrag stellen, mitzugehen? Und was, wenn Florentine die Nächste ist? Verliert sie ihre Kinder? Isa friert, dabei ist es brütend heiß. Sie denkt an ihre Tante Karin, die 2 ihrer Kinder an den Westen verloren hat. Isa versteht nicht, warum sie Hermi nicht endlich gehen lassen. Alle anderen, mit denen er zusammen den Ausreiseantrag gestellt hatte, sind längst drüben und er wartet schon seit Jahren. Je länger das Warten auf die Ausreise dauert, desto bewusster befassen sich ihre älteren Kinder damit, das ist doch ganz klar. Sie werden erwachsen und fragen sich, auf welcher Seite sie in Zukunft leben wollen. Dabei sehen sie einen Staat, der den Vater wie einen Verbrecher behandelt, der es ihm nicht erlaubt, sich von seiner Musik zu ernähren. Isa muss etwas tun. Sie spürt die Wut aufsteigen und die muss raus. Zuerst wird sie diesen Idioten fertig machen, der im Schlossanbau in die Wohnung der Bauern gezogen ist. Ein Major, der mit den Russen in Afghanistan gekämpft hat und sich jetzt hier im Wald versteckt, vor wem auch immer. Mit seinem Jeep und dem Jagdgewehr über der Schulter fährt er jeden Tag den Rundweg durch das kleine Dorf, als wäre er auf einer Patrouille. Ab und zu hängt er auch ein erlegtes Tier auf den Schlossplatz zum Ausbluten. In seinem Keller bunkert er Dieselfässer von den Russen, um sie unter der Hand zu verkaufen. Isa fährt mit dem Fahrrad nach Templin, marschiert in die Polizeistation und zeigt die Machenschaften des Majors an. Wollen wir doch mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Am nächsten Tag kommen die Beamten und machen eine Razzia im Schlosskeller. Isa steht auf der Eingangstreppe und sieht triumphierend zu. Sie fühlt sich wild, wie ein überschäumender Fluss, der ein neues Flussbett sucht. Alles, was im Weg ist, wird ohne Rücksicht auf Verluste weggespült. Diese überwältigenden Kräfte nimmt sie am Ende der Ferien mit nach Berlin. Zurück in der Stadt lässt sie sich von Hermi mit dem gelben Käfer zur Dienststelle fahren, die für seinen Ausreiseantrag zuständig ist. Mit energischem Schritt marschiert sie den Gang entlang und öffnet die Tür, ohne zu klopfen.
»Wenn ihr nicht noch mehr Menschen verlieren wollt, dann lasst den Vater meiner Kinder ausreisen, sonst treibt ihr auch die in den Westen. Was ist das für ein Staat, der dafür sorgt, dass sein Vater keinen Unterhalt zahlen kann? Was können die Kinder dafür? Soll das etwa sozial sein?«
Der Mann hinter dem Schreibtisch ist ruhig. Er drückt einen Aufnahmeknopf und lässt sie reden. Am Ende schreibt er sich den Namen auf und sagt, er werde mal nachsehen, woran es hänge. Isa dreht sich auf dem Absatz um und verlässt grußlos das Büro. Ein paar Tage später erhält Hermi die Ausreisegenehmigung. Zufall? Isa jedenfalls verbucht den Erfolg für sich. Als nächstes sucht sie eine kleine Einraumwohnung auf einem Hinterhof im Prenzlauer Berg. Sie besetzt sie mit einem Dietrich, schildert dem Wohnungsamt den Notfall und erhält einen Schlüssel. So wie damals, als sie mit Gerd zusammenzog. Jetzt allerdings überreicht sie Gerd den Schlüssel. Er muss ausziehen. Er kann sich nicht länger in dem dunklen Zimmer einschließen. Das ist geschafft. Aber der schwierigste Teil steht ihr noch bevor. Isa muss arbeiten gehen. In einer kleinen Damenboutique auf der Schönhauser Allee ist eine Stelle ausgeschrieben. Sie hat schon einen Vorstellungstermin. Am Abend, wenn das Geschäft für die Kunden schließt. Sie hat sich schön gemacht, ihren Lebenslauf eingepackt. Doch jetzt sitzt sie am Esstisch und all die Energie, mit der sie aus der Uckermark zurückgekommen ist, scheint plötzlich aufgebraucht zu sein. Ihre Knie sind weich, ihr Herz zittert, die Wut ist weg. »Ich kann das nicht. Du musst mich begleiten«, sagt sie zu ihrer Tochter Helene, die gerade über den Hausaufgaben sitzt. Zusammen fahren sie mit der S-Bahn zur Schönhauser Allee und laufen an den kleinen Geschäften entlang. Ein Hutladen, ein Fischladen, eine Drogerie. Und schließlich stehen sie vor dem Laden für Damenmode. In der Glastür hängt ein Schild mit dem Schriftzug »Geschlossen«. Durch die Scheibe sieht Isa, wie die Frau, mit der sie verabredet ist, die Kasse leert. Eine geschäftige, selbstbewusste Frau. Was soll die von ihr denken, wenn sie sagt, dass sie die letzten 10 Jahre Hausfrau war? Isa könnte jetzt einfach weitergehen, sich unauffällig unter die Flaneure mischen, die hier entlang bummeln. Helene öffnet die Tür, schiebt die Mutter nach vorn und bleibt hinter ihr stehen. Es gibt kein Zurück. Eine Woche später kann Isa anfangen, in Teilzeit. Natürlich reicht das Geld hinten und vorne nicht. Einkäufe im Delikatladen gibt es schon lange nicht mehr. Auch kein Eis in den Seeterrassen. Stattdessen macht sie den Kindern morgens häufig Zuckerstulle, weil der Kühlschrank leer ist. Sie vermietet eines der 6 Zimmer als Bauarbeiterunterkunft mit 2 Betten, einem Tisch, 2 Stühlen und einem Schrank darin. Manchmal kommt Frauke aus Hamburg, bringt ihr schöne Kleider mit, exotische Gewürze und lässt auch mal etwas Geld da. Isa kann es zu einem guten Kurs auf dem Schwarzmarkt tauschen. Sie kennt genügend Leute, die auf ihre Ausreise warten und sich ein bisschen Westgeld dafür zusammensparen wollen. Gleichzeitig ist sie froh darüber, dass sie in einem Land lebt, in dem sie keine Angst haben muss zu verelenden, wenn sie sich mit 5 Kindern scheiden lässt.
Jördis Triebel mit der 8. Folge aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Das Buch ist bei Galliani erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Vormittag sein Urteil zum Solidaritätszuschlag. Mehrere FDP-Politiker wollen die Abgabe auch für Spitzenverdiener kippen. Dadurch würden dem Staat jedes Jahr mehr als 12 Milliarden Euro fehlen. Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger zur Frage, was das für den Bundeshaushalt bedeuten würde.
Also wenn wir uns daran erinnern, dass der finale Streit in der gescheiterten Ampel um ein paar Milliarden ging, ja, dann sieht man schon, so locker kann das keine Regierung wegstecken. Also klar ist, man muss sich so oder so den Haushalt neu anschauen, neu strukturieren. Denken wir ja nur an das Thema der Schulden, die jetzt für die Bundeswehr und aufgrund der Intervention der Grünen ja auch allgemein für Ausgaben für die Sicherheit gemacht werden können. Das wird ja durchaus für etwas Entspannung auch im Haushalt sorgen. Bei der Frage der Steuern, da gab es, was man ja so hört, bei den Koalitionen, Koalitionsverhandlungen bislang überhaupt keine Annäherung zwischen Union und SPD. Nicht nur, weil man dieses Thema Soli rausgelassen hat.